Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Zur Sache. Das Thema heute: greift der Drache nach der Pole Position? Es geht um China. Die Sendung ungewöhnlich kurz für KenFM, geht nur 70 Minuten. Wir haben drei Gäste, die man zum Teil kennt. Ein Applaus für Ernst Wolf. Herr Wolf, guten Tag. Schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag.
Herr Wolf, Sie sind in Südostasien aufgewachsen. Sie haben in Deutschland die Schule besucht, haben lange in den Vereinigten Staaten gelebt und haben das Buch geschrieben, Weltmacht IWF. Und da haben Sie sich ja in Finanzkreisen nicht unbedingt, sage ich mal, Freunde gemacht. Deswegen freuen wir uns sehr, mit Ihrem Blick auf China zu schauen und vor allem, was sich da tut. Ist es eine große Blase? Wir sind gespannt. Ein Applaus für Florian Kirner, ein Mann, der durch und durch Bayer ist, aber er ist vor allem auch ein Historiker. Er hat angloamerikanische Geschichte studiert und er ist vor allem, wenn er um China redet, immer auf der Seite der Arbeiter. Und da gibt es eine ganze Menge. Ihr Applaus, Herr Kirner. Und wir freuen uns über Claudio Grass, ein unabhängiger Edelmetallhändler aus der Schweiz. Und die Schweizer, das wissen, wir haben einen sehr neutralen Blick auf das, was sie in Europa, Amerika, aber auch China tut. Und wir werden von ihm sehr viele Informationen bekommen, die wir so nicht hatten, weil wir einfach einen anderen Blickwinkel haben. Herr Grass, ich freue mich, dass Sie hier sind. Hallo.
Vielen Dank.
Herr Wolf, wir werden mit Ihnen mal einsteigen und auch gleich mal beim Hauptthema. China baut ja an der One Road, One Belt Geschichte, nämlich die klassische Seidenstraße, die jetzt wieder kommen soll. Wie soll das eigentlich ablaufen? Bevor wir dazu kommen, Sie sind ja jemand, der von sich behaupten kann, auch wenn man das nicht ihm ansieht, er ist in China geboren.
Richtig, ja, genau. Ja, und zwar ist es ein bisschen her. Es ist 1950 gewesen und ich bin damals gleich mit voller Breitseite von der Geschichte getroffen worden, weil ich bin in China geboren, kurze Zeit nachdem die Revolution da stattgefunden hat. Und das Erste in meinem Leben war, dass meine Großeltern und meine Eltern enteignet wurden und das Land verlassen mussten damals. Also mein Verhältnis zu China insofern ist ein kleines bisschen gespalten. Aber ich finde, das ist ein guter Einstieg für dieses Thema, weil ich glaube, dass das Ereignis von 1949, also die chinesische Revolution, damals ungeheuer wichtig ist, um China heute zu verstehen. Weil damals ist etwas passiert, was der Öffentlichkeit und vor allen Dingen dem chinesischen Volk eigentlich völlig falsch präsentiert wurde. Also den chinesischen Arbeitern und Bauern ist gesagt worden, dass in China der Sozialismus und der Kommunismus aufgebaut würde, aber was wir wirklich erlebt haben in China, ist, dass die Diktatur einer Partei aufgebaut wurde. Die Diktatur einer Partei, die mit sehr grausamen Mitteln am Leben erhalten wurde. Und man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass der heutige Staatschef Chinas, Xi Jinping, dass der gleichzeitig Generalsekretär einer kommunistischen Partei ist. Also wir haben es mit dem größten Turbokapitalismus aller Zeiten zu tun und wir haben es gleichzeitig damit zu tun, dass eine Partei, die sich kommunistische Partei ist, an der Macht befindet. Und ich denke, dieser Widerspruch, der muss irgendwie aufgeklärt werden, sonst kann man China nicht verstehen.
Da sind wir bei Ihnen, Herr Grass. Sie sagen ja auch, man muss sich diese Revolution und auch der Aufbruch Chinas, den muss man sich ganz genau anschauen, weil wenn man sich andere große Reiche angeguckt hat, die auch plötzlich aus dem Nichts auftauchten, die wurden zum Teil auch querfinanziert. Was ist da Ihr Standpunkt?
Ja, ich denke, um China zu verstehen, wenn man es überhaupt verstehen kann, was ich denke, die meisten nicht in der Lage sein werden, selbst nicht die Chinesen, wenn ich teilweise mit Leuten spreche, die jetzt auch mit freiheitlichen Ideen zu tun haben, finde ich die Geschichte eigentlich interessant, weil wir hatten eigentlich immer Anglo-American, wenn man sich Nazi-Deutschland anschaut, wenn man sich die bolschewikische Revolution anschaut, das waren ja Kulturrevolutionen, die quasi aus dem Westen hinaus finanziert wurden. Also aus Deutschland, aus England, aus Amerika. Und wenn man sich dann eigentlich den Aufbau anschaut von China und sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, dass auch Mao zum Beispiel der Editor war vom Yale Magazine, also von der amerikanischen Elite-Universität, dann gibt es sicher einen weiteren Aspekt, der viele vielleicht noch nicht in Erwägung gezogen haben. Also die in der Vergangenheit sieht man eigentlich klar, dass immer gewisse Interessensgruppen dahinter standen, auch die Märkte aufgebaut haben, nach dem Ersten Weltkrieg halt quasi die Ideologien, die da eben Nationalsozialismus, der Kommunismus, dann die chinesische Form des Marxismus, und dass da immer Interessen dahinter standen, die aus dem Westen an sich passiert worden sind.
Können Sie mir sagen, haben Sie eine Ahnung, steckt da mehr dahinter, als was wir sehen? Oder ist das einfach etwas, das Land hat sich überfällig in den Kapitalismus bewegt, der aber links planwirtschaftlich geplant wird? Schauen wir mal. Oder sagen Sie, nein, das sind noch andere Kräfte am Start, die versuchen, eine Berechenbarkeit herzustellen?
Ja gut, ich denke eben, wenn man sich jetzt anschaut, China war ja die Kulturrevolution und die Öffnung von China wurde eigentlich erst später vorwärts getrieben. Also quasi man hat angefangen, eben wenn man sich schaut, Kissinger war ja ein Rockefeller-Guy, der hat quasi auch die ersten Gespräche eingefädelt für Nixon. Und das war ja 1971, als man quasi auch entschieden hat, vom Goldstandard Abstand zu nehmen und quasi in einem System aufzugehen, das nur noch auf Papier basiert, aber nur halt auf amerikanischen Weltpapier. Und interessant ist dann eigentlich auch, dass wenn man schaut, zum Beispiel der erste Botschafter der USA, der dann in China war, das war George W. Bush. Und der war ja auch verbunden mit der Yale University, Mitglied der sogenannten Skull and Bones Society. Mhm. Also ich denke eben, die Geschichte ist interessant. Ich war auch nicht dabei. Ich versuche nur zu verstehen, die Welt, in der wir drin sind. Aber es gibt ein paar wunderbare Bücher, zum Beispiel Tragödie und Hoffnung von Professor Dr. Cal Quigley oder natürlich auch Anthony Sutton, der quasi ausgezeichneten Research am Hoover und am Stanford Institut geleistet hat und da versucht hat, die Aufklärung vorwärts zu treiben. Wer ist da der Empire Maker und wer hat davon profitiert und wer hat sich etabliert und wer ist unter Umständen eben heute noch am Drücker?
Herr Grass, danke für diese Einschätzung. Wir werden die Buchtipps, die Sie und andere hier abgeben werden, auch als Links in die Sendung einführen, dass man sich schlau machen kann. Wer KenFM einschaltet, weiß ja immer, das ist auch mit Arbeit verbunden. Herr Kirner, da sind wir bei Ihnen als Historiker. Sie haben einen sehr ausführlichen Artikel auch im Rubicon geschrieben, der so ein bisschen zeigt, wir im Westen glauben ja immer noch, mal gucken, wie sich die Chinesen entwickeln, vielleicht auch im Internet. Dabei haben wir unsere eigene Position ein wenig überschätzt. Was ist Ihre Einschätzung? Also wo steht denn China eigentlich heute? Verstehen wir das? Warten wir auf jemanden oder sind die längst vorbeigezogen?
Na, ich denke nicht, dass sie vorbeigezogen sind, aber es ist so, dass sie im Moment, je nachdem wie man das berechnet, die USA von ihrer wirtschaftlichen Leistung her eingeholt oder eben stellenweise schon überholt haben. Das sind so Kleinigkeiten. Es gibt jetzt eine Konkurrenzdrohne von einem chinesischen Hersteller zu der GoPro Karma, eben von einem amerikanischen Hersteller. Und diese chinesische Drohne fliegt höher, fliegt länger, ist $50 billiger, also ist in jeder Hinsicht das bessere Produkt. Ich glaube aber, es ist genau eben ein Problem. Wir sehen natürlich China, können wir auch gar nicht anders machen, aus unserer westlichen Sicht heraus. Und wir sind ja halt gewöhnt, dass wir auch die gesamte Weltgeschichte über die Geschichte des Westens definieren. Und das heißt also, das ist dann so die Idee, der Westen hat auch irgendwie die chinesische Revolution gemacht, der Westen hat auch irgendwie den Aufstieg Chinas sozusagen ermöglicht, herbeimanipuliert. Ich denke, zunächst muss man sagen, China ist eine Zivilisation, wie es tatsächlich auf diesem Planeten keine zweite gibt. Wir reden hier über einen Staat mit einer 2000-jährigen Kontinuität. Das heißt, wenn man sich die Han-Dynastie anschaut, das ist also so 141 vor Christus, dann hat das Reich zu dieser Zeit schon fast die Ausdehnung des heutigen China. Es ist etwas weiter geworden danach noch, aber der Kern ist bis heute, und die meisten Chinesen, 90%, betrachten sich ja auch als Han-Chinesen, haben also diese Identität angenommen. Ne? In der Qin-Dynastie, vor der Han-Dynastie 206 vor Christus, wurden schon 4000 Meilen gepflasterte Straßen gebaut. So viel wie im Römischen Reich. Ja? Die haben Kanalarbeiten da gelegt, unglaublich. Ja? Und dann hat man also den großen Unterschied zu Europa. Europa ist ja immer dadurch gekennzeichnet, dass es unglaublich zerklüftet war in verschiedenen Nationalstaaten, dass auch die Macht aber zerklüftet war zwischen Kirche, dann zwei Kirchen, Feudalherren, Fürsten, alles übereinander nüber. Und China ist gekennzeichnet durch diese unglaubliche Kontinuität und Einheit, die sie eben über viele, viele Jahrhunderte und tatsächlich über 2000 Jahre bewahren konnten, eben mit einem entscheidenden Einschnitt. Es gab auch mal Mongolen, die da reingerumpelt sind, deswegen hat man also im Norden diese Mauer gebaut und so. Aber das war eben das Zeitalter der Demütigungen, wie sie das nennen, als eben der Westen in Form europäischer Kolonialisten China völlig überrannt und besetzt hat und sie zum ersten Mal erlebt haben, dass sie völlig unter die Räder kommen. Vorher, um 1800, war China die führende Ökonomie der Welt. Und die zweitgrößte war Indien. Und sie hatten auch schon die Dampfmaschine. Ja, sie haben unglaubliche technologische Entwicklungen schon gehabt. Zum Beispiel auch Holzdruck ist in China schon lange erfunden gewesen und ist dann sozusagen über China zu uns gekommen. Und das ist so ein bisschen das, ich glaube, dass wir erstmal China versuchen müssen, aus China selber heraus zu verstehen. Und ich selber habe ja sozusagen eher den Blick um die Ecke des Japanologen was ich sage, im Nebenfach studiert habe und wo ich in Japan auch gelebt habe und so. Und eben da, glaube ich, müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht sofort versuchen, alles auch mit unseren Begriffen zu beschreiben, weil das kommt zu sehr schiefen Ergebnissen.
Herr Wolf, würden Sie, wenn ich das zusammenfassend sage, fassen darf, auch sagen, das ist letztendlich kein Aufstieg Chinas, sondern das ist ein Comeback nach den Opiumkriegen, der Boxeraufstand und auch die japanische Besetzung sehr brutal. Das heißt, wer jetzt verwundert ist, dass dieses uralte Reich zurück ist mit 200 Jahre Pause, der hat Geschichte nicht verstanden. Ist es ein Comeback?
Auf jeden Fall ist es ein Comeback, aber unter ganz besonderen Voraussetzungen, eben unter der Herrschaft dieser kommunistischen Partei, die seit 70 Jahren da den Ton angibt in China. Und man muss einfach sich mal geschichtlich vergegenwärtigen, was diese kommunistische Partei in China gemacht hat. Die haben als erstes eine Zwangskollektivierung nach stalinistischem Modell durchgeführt, haben Millionen von Bauern gegen ihren Willen umgesiedelt, haben dann eine Zwangsindustrialisierung durchgeführt, die zu drei Hungersnöten geführt hat. Diese drei Hungersnöte, denen sind zwischen 15 und 45 Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Also wir haben es mit einem absolut unglaublich rücksichtslosen System zu tun. Und dieses System hat im Jahre 1986 nochmal eine besondere Wendung genommen, als nämlich Deng Xiaoping an die Macht gekommen ist. Der hat, 78 genau, der hat nämlich damals das Land geöffnet. Das war ja eine Planwirtschaft, also nach sowjetischem Modell. Und der hat das Land geöffnet für westliche Investoren und für privates Kapital. Und danach ist dieser neue Turbokapitalismus entstanden. Und der ist eben stärker und schneller als alle anderen Kapitalismen, die es jemals gegeben hat. Und zwar deswegen, weil der sich auf diese zentralisierte kommunistische Partei stützt. Das heißt, wir haben hier zwei völlige Gegensätze, geschichtliche Gegensätze, die zusammengekommen sind und die plötzlich so einen Turbokapitalismus erzeugt haben. Aber das Ergebnis ist natürlich, dass dort auch die gleichen Probleme existieren wie in den USA zum Beispiel. Also man muss sich nur mal angucken, was in China an Schattenbanken existiert. Das ist viel schlimmer als das, was in den USA existiert. In China wird die Börse von der Regierung manipuliert in einer Art und Weise, wie es auf der Welt sonst nicht möglich wäre. Also wenn da eine Firma im Aktienkurs plötzlich sinkt, dann wird die Firma dazu verdonnert, die eigenen Aktien zurückzukaufen und sich das Geld bei der Zentralbank zu leihen. Das ist aber nicht das geht nicht von der Firma aus, sondern es geht per Ordre von der Partei aus. Und also dieses Schattenbankensystem ist riesengroß. Übrigens eine ganz interessante Information ist, dass der Aktienmarkt in China ganz und gar nicht das widerspiegelt, diesen gigantischen Aufschwung, sondern wir haben in China im Shanghai Composite, das ist so der chinesische DAX, haben wir in den letzten 6 Monaten einen 25-prozentigen Fall erlebt. Wenn unsere Aktien so viel fallen würden, dann wäre hier die Hölle los. Und wenn man zurückguckt in den letzten 3 Jahren, ist der Shanghai Composite um 50% gefallen. Also da ist hier wirtschaftlich ist da nicht eitel Sonnenschein in China, sondern das Land ist angetrieben von diesen Schattenbanken, von unglaublichen Krediten, die zu einer riesigen Blase geführt haben. Und das Land ist im Moment steckt in den gleichen Gefahren wie die USA oder wie Europa oder der Rest der Welt.
Herr Gast, da möchte ich einhaken. Sie schauen sich das ja eben auch auf dem Schweizer Parkett an. Wenn man sich mal anschaut, 2008 die Weltverschuldung und jetzt 2018, da haben wir ja aus den Lehman Brothers Pleite nichts gelernt. Dieser Boom, wo wir auch ein bisschen über Presse Angst suggeriert bekommen, steht denn dieser Boom, dieser enorme Aufschwung, diese Erfolge, stehen die in China, wenn ich das richtig interpretiere, auf sehr tönenden Füßen oder kann man das gar nicht mehr so sagen, weil es inzwischen durch die Globalisierung eine derartige Verzahnung gibt, weil ja auch China gleichzeitig die größte Kreditkarte der USA sind, dass das alles miteinander zusammenhängt?
Ja, ich meine, einerseits muss man eigentlich verstehen, dass wir in einem Schuldgeldsystem leben. Und letztendlich, wenn man anschaut, ist eigentlich der US-Dollar ist die Weltreservewährung. Rund 65% aller Reservewährungen weltweit wird in US-Dollar gehalten. Der Renminbi liegt irgendwo bei 1,1%. Wir standen 2008 bei rund 140 Billionen Credit. Heute stehen wir bei 240. Also die letzten 10 Jahre, die wir erlebt haben, ist eigentlich ein neues Phänomen in der Geschichte. Man weiß nicht, was dabei herauskommt. Und von dem her ist natürlich, auch wie bei uns, wir haben jetzt 10 Jahre einen Boom erlebt in der westlichen Welt, aber das war natürlich einfach, wenn man sich anschaut, wie die Bilanzen der Zentralbanken gewachsen sind, dann ist die Korrelation eigentlich mit den Märkten, also S&P 500 zum Beispiel, ist das überall dasselbe, oder? Wenn man aus dem Nichts heraus quasi Geld druckt, dann geht das natürlich in gewisse Vermögensblattern. Und das ist die Aktien, das sind natürlich auch die Real Estate, also Wohneigentum. Und dort manifestiert es sich und natürlich vor allem auch die staatliche Verschuldung. Und von dem her kann man eigentlich sagen, natürlich, China ist eine riesen Bubble. Und sie brauchen die USA mehr, zum Beispiel jetzt als China wahrscheinlich umgekehrt. Weil wenn... oder ich bin im Gold natürlich, weil ich schon davon ausgehe, dass wenn es möglich wäre, aus dem Nichts heraus Geld zu schöpfen, dann können sie uns ja, da kann die Zentralbank uns jedem eine Million in die Hand drucken, wir leben alle ein Happy Life. Aber wir wissen irgendwo, das kann nicht funktionieren. Und aber wir sind immer noch in diesem System drin, weil viele natürlich auch Geld nicht verstehen oder was es eigentlich war. Weil Geld war immer ein reales Gut, immer ein hartes Gut. Und die Papiernoten waren immer ein Anspruch zum Beispiel auf das Liquideste, das sich halt über tausend von Jahren herausgestellt hat, und das war Gold und Silber. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt. Ja, wir haben Negativzinsen, wir haben Nullzinsen, das seit 10 Jahren. Wir haben eine unwahrscheinliche Kreditexpansion, noch nie da gewesen in der Geschichte. Und der Outcome, das wissen wir nicht, oder? Wie lange das geht. Ich von meiner Perspektive aus denke, dass die Welt sich in den nächsten 3 bis 5 Jahren doch stark verändern wird.
Herr Wolf, ich möchte hier bei Ihnen weitermachen. Die Welt wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten sehr stark verändern, weil die Chinesen haben etwas getan, was andere Staaten, die das ähnlich versucht haben, nicht so gut bekommen ist. Sie sagen, es gibt da diese Dollar-Öl-Bindung, das versuchen wir jetzt mal zu unterlaufen. Können Sie mal den geschichtlichen Hintergrund kurz zusammenfassen und wo wir jetzt stehen und warum das heiß ist?
Ja, ganz wichtig ist zu verstehen, welche Rolle der Dollar überhaupt spielt, weil wir haben ein Weltfinanzsystem, das auf dem Dollar basiert. Also seit 1944, seit der Konferenz von Bretton Woods, ist der Dollar die Leitwährung der Welt. Und die Ergebnisse der Konferenz von Bretton Woods haben gehalten bis 1971, wurde ja schon gesagt, bis der Dollar vom Gold getrennt wurde. Dann wurden die festen Wechselkurse auch aufgegeben. Aber danach haben die USA etwas gemacht, was eigentlich sehr, sehr geschickt war aus ihrer Warte heraus. Die haben nämlich den Dollar an das Öl gebunden. Also die haben damals eine Abmachung getroffen mit Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wurde dazu verpflichtet, die Einnahmen, die sie für ihr Öl bekommen, in amerikanischen Staatsanleihen zu stecken. Und außerdem wurde Saudi-Arabien dazu verdonnert, innerhalb der OPEC dafür zu sorgen, dass der Dollar nur noch in Gold verkauft wird. Der amerikanische Teil des Deals war, dass man Saudi-Arabien garantiert hat, Schutz vor den politischen Feinden, also Schutz vor dem Iran, Schutz vor Israel und Schutz vor der Hisbollah im Libanon. Also das war eine gegenseitige Abmachung. Die hat den Dollar zu dem gemacht, was Herr Gras gerade eben gesagt hat, nämlich der wichtigsten Reservewährung der Welt. Man muss sich vorstellen, 65% sind es, glaube ich, die Zentralbanken im Moment in Dollar halten. Es gibt aber nur eine Organisation auf der gesamten Welt, die den Dollar schaffen darf, und das ist die Federal Reserve. Auf diese Art und Weise haben sich die USA die gesamte Welt finanziell unterworfen. Und diesen Petrodollar, den verteidigen sie natürlich, und das haben wir gesehen in den letzten 20 Jahren, wie sehr sie den verteidigen. Der Erste, der den Petrodollar gefordert hat, war Saddam Hussein. Wir wissen, wie Saddam Hussein geendet ist. Der Zweite, der ihn herausgefordert hat, war Muammar Gaddafi. Wir wissen, wie Muammar Gaddafi geendet ist. Also der Hintergrund war, dass Saddam Hussein sein Geld in Euro verkaufen wollte. Und der andere Hintergrund war, dass der libysche Diktator Gaddafi damals anfangen wollte, einen goldgedeckten Dinar in Nordafrika mit anderen Ländern zusammen einzuführen.
Eine afrikanische Währung,
aber die war goldgedeckt. Und wenn eine goldgedeckte Währung irgendwo auf der Welt existieren würde, die wäre auf jeden Fall eine ganz gewaltige Konkurrenz zum Dollar, weil der Dollar ist heute nichts mehr als eine Fiat-Währung, also eine Währung ohne realen Grund, die nur darauf basiert, dass die Leute so ein Vertrauen in die Übermacht der USA haben. Mhm. Also diese Übermacht schwindet aber im Moment, und deswegen sehen wir im Moment ja diese ganzen Probleme, auch zwischen den USA und China, die ja die größte aufstrebende Nation
sind. Man kann hier ja von einem Handelskrieg sprechen, und nur zusammenzufassen, der Dollar ist letztendlich nur durch Smith & Wesson oder die NATO gedeckt. Du musst das nehmen, sonst kriegst du Besuch von uns. Aber was haben denn die Chinesen jetzt getan? Sie kennen ja die Geschichte, die Chinesen machen es auch, sind aber eine Atommacht. Trotzdem haben sie aufgehört, sich an die Dollar-Öl-Bindung herangemacht und tauschen gegen Yuan. Was bedeutet das?
Das ist eine riesen Herausforderung. Das ist also, als wenn man den Amerikanern den Federhandschuh hinwerft. Die haben ich glaube, es war im März diesen Jahres, haben sie die Shanghai Petro-Yuan-Börse eröffnet, und das ist wie eine offene Kriegserklärung gegen den Dollar. Und die Reaktion der Amerikaner, die sehen wir jetzt. Das sind diese ganzen Zölle, die Trump da erlässt. Aber es ist auch eine riesen Gefahr, die sich dabei abzeichnet. Und zwar die Chinesen, davon haben Sie ja schon gesprochen, die fördern im Moment dieses große Projekt der Seidenstraße. Und in der Seidenstraße spielt ein Land eine ganz besondere Rolle, und zwar das ist der Iran. Der Iran soll der große Energieversorger dieser Seidenstraße werden. Und der Iran wiederum ist mit China verbündet. Und China verkauft im Moment vom Iran für den Petro-Yuan schon das Öl.
Während der Rest Embargo spielt.
Ganz genau. Ganz genau. Und das ist also eine riesengroße Gefahr im Moment, weil wir wissen, was da an Militärkräften im Moment aufgebaut wird. Wir wissen, dass die Welt sowieso im Moment sehr instabil ist. Und für mich bedeutet also diese Region um den Iran die heißeste Konfliktregion für die nächsten Monate und Jahre. Also ich glaube, dass es da wirklich in der nahen Zukunft schon möglicherweise zur Sache gehen wird.
Eine Frage an Sie alle, für Menschen, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Wir sprechen gerne von Seidenstraße, One Road, One Belt. Können Sie mal überreißen, wie groß ist denn dieses Projekt? Von wo geht es aus? Wohin soll es führen? Wer soll daran beteiligt werden? Wer partizipiert davon am meisten?
Ja, das geht von China aus, also von Peking aus bis nach Westeuropa. Also das soll die Brücke schaffen zwischen Asien und Europa. Und dem sind auch gar keine Grenzen gesetzt. Also da werden die ganzen Länder, die dazwischen liegen, werden da reinfahren. Das ist die Mongolei, das ist der Iran, das ist Kirgisien, Kasachstan. Also jede Menge Länder fallen da rein. Das Entscheidende dabei ist eben, dass China dieses Projekt nicht aus humanitären Gründen inszeniert, sondern dass China auch unter einem ganz großen Zwang steht. Und zwar, China ist genauso kreditgetrieben wie der Rest der Welt, nur mit dem besonderen Faktor, dass China die größten Schattenbanken hat. Das heißt, die müssen noch höhere Zinszahlungen dauernd leisten. Und die müssen die Wirtschaft deswegen noch mehr antreiben. Die müssen noch mehr investieren. Und das tun sie jetzt im Moment über diese Seidenstraße.
Herr Kellner, also würden Sie sagen, das ist die Seidenstraße ist quasi deren Marshallplan? Sie müssen auch die Überproduktion im Land nach außen abverkaufen?
Das ist sicher ein Aspekt, der dahinter steht. Und gleichzeitig haben wir es hier mit einem handlungsfähigen Staat zu tun, der langfristig planen kann. Das ist eine Sache, die wir uns hier in Deutschland, gerade hier in Berlin, wird ja also versucht, einen Flughafen zu bauen. Ja, und man sieht also, wie schwierig das inzwischen ist. Ja. Können wir uns das kaum mehr vorstellen. Wir haben es hier mit einem handlungsfähigen Staat zu tun, der eben in der Lage ist, auch über Jahrzehnte hinweg Pläne zu verfolgen. Das heißt, im Grunde die Zielzone dieser ganzen Überlegungen ist 2049, der 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik. Und das Ziel der Sache ist letzten Endes die Integration Eurasiens wirtschaftlich zu ermöglichen, indem man die Infrastruktur dadurch baut und natürlich, indem man auch die Kredite ausgibt, wodurch dann in Kasachstan oder in Pakistan oder so Sachen gebaut werden können, möchte man natürlich auch Einfluss gewinnen. Ich denke aber, wir erfassen das Zentrale dessen, was sich da vor unseren Augen abspielt, nicht, wenn wir hier sagen, China, das ist eine Blase. Es gibt in diesem chinesischen Boom Blasen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Man muss einfach mal sehen, was hier seit 1949 passiert ist. Also erstmal haben wir hier einen vorher völlig zerschlagenen Staat, ja, mit einer Bevölkerung, die nach also 100 Jahren Kolonialismus, japanischer Intervention mit unglaublichen Brutalitäten eigentlich am Boden lag. Jetzt, der Charakter der chinesischen Revolution, glaube ich, lässt sich sehr gut erfassen mit einer Einschätzung des Historikers Theodor von Laue über die russische Revolution, der sie nämlich als einen Modernisierungsschub analysiert hat. Auch der russische Kapitalismus war ja sozusagen ein zu kurz gekommener Kapitalismus, der also gegenüber den Frühstaatern, England und so weiter, weit im Hintertreffen war und hat durch diese Oktoberrevolution im Grunde eine nachholende Entwicklung mit einer unglaublichen Kraft und auch Brutalität durchgeführt. Was Sie gerade geschildert haben, die unglaublichen Brutalitäten in dieser ursprünglichen Akkumulation, in dieser frühen Phase letztlich des chinesischen Kapitalismus, wobei eben auch es darum ging, überhaupt wieder einen Staat zusammenzubauen, ist sozusagen in zeitlich gedrängter Form das, was wir in England und anderen kapitalistischen Ländern über den Zeitraum von 100, 200 Jahren erlebt haben. Die Vertreibung der Leute vom Land in die Städte, unglaubliche Ausbeutungsraten und so weiter und so fort. Bloß wenn man sich eben anschaut, was da seit 1949 und dann nochmal speziell seit 78 und Deng Xiaoping passiert ist, das ist keine Blase. Hier sind 600 Millionen Leute vom Land in die Städte und von extremer Armut in eine Rolle, wo sie aktive Konsumenten sind, verwandelt worden. Wenn man sich anschaut, wie dieses Land sich transformiert hat, von einer völlig agrarischen, bettelarmen Nation jetzt zu einer führenden Industrienation und einem führenden Global Player, das ist nicht einfach nur irgendwie, weil da ein bisschen Geld reingegangen ist und ein paar Leute einen Kredit gegeben haben, sondern wenn man nur mal das vergleicht mit den USA, weil ich glaube, das Big Picture ist wirklich der US-Imperialismus auf dem Weg runter und Asien als Ganzes, und darin speziell China, ist auf dem Weg rauf. Streckenkilometer von Hochgeschwindigkeitszügen. Ja? Vor 20 Jahren China 0, USA 0. Heute USA 0. Es gibt bis heute keine einzige Strecke in den USA, die nach einer modernen Definition eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke ist. In China 25.000 Kilometer. Haben die in praktisch 15, 20 Jahren aufgebaut und bauen eine Infrastruktur auf, die wirklich weltweit der Neid der Nationen ist. Und zwar, also ich bin mit der Deutschen Bahn hierher gefahren, ich weiß, wovon ich rede. Ja? Und ich glaube, auch wenn man jetzt diese Spekulationsebene sieht, es ist richtig, dass China da auch natürlich unglaubliche Unwuchten hat. Und ich denke, hier muss man auch sagen, die Korruption, die natürlich auch ermöglicht wird über diese kommunistische Partei. Wenn du also ein Unternehmer bist, der eine gewisse Nähe zu dieser kommunistischen Partei hat, dann geht natürlich plötzlich alles. Und es gibt also ein unglaubliches Korruptionsgeflecht da. Aber sie sind natürlich andererseits auch schon recht vorsichtig. Zum Beispiel, dass der RMB, also der Renminbi, ja, die Währung, nur 1% weltwirtschaftlichen Anteil hat, hat natürlich damit zu tun, dass er auch bis heute nicht voll konvertierbar ist. Sie sind natürlich auch sehr vorsichtig bei allem und versuchen auch ihren Binnenmarkt abzuschirmen.
Herr Körner, da möchte ich rein, weil das wird Ihnen ja auch vorgeworfen, dass sie holen sich die Kredite auch von außen rein, abschirmen bitte dabei letztendlich auch, dass man sagt, okay, wir machen es Japan da lange so, jedem von außen so lange wie möglich schwer. Wenn wir uns mal anschauen, gehen Sie mal ganz direkt, betrifft ja Deutschland, weil Deutschland kann sich letztendlich nicht für oder gegen entscheiden, sondern muss sehen, wie die großen Player agieren. Also soll man sich gegen Amerika oder für Amerika, gegen China oder für China entscheiden, das kann man eigentlich gar nicht machen. Gucken wir mal auf die deutsche Autoindustrie. Angela Merkel und ihr Umfeld, nenne ich es mal, haben ja immer gesagt, Umweltschutz, Elektroautos müssen kommen. Und wenn man mal anschaut, wie viele Elektroautos bei uns hier im Portfolio sind, ist es eher erbärmlich. 90% der Elektroautos oder 50% der weltweiten Elektroautos kommen aus China und 90% der Elektroautos, die weltweit fahren, sind in China. Jetzt gibt es ja seit 2019 diese Quote, wo 10% aller Neuzulassungen in China Elektroautos sein müssen. Eigentlich sollte es 2018 sein und da gab es einen Staatsbesuch von Angela Merkel nach China, aber gut, 2019. Also hier sieht man schon, dass die Chinesen sich da schützen, weil, ich habe da neulich mit Dirk Müller drüber gesprochen, der gesagt hat, das ist interessant, dass die Chinesen das machen. Die Chinesen bauen ja in Thüringen auch eine riesige Batteriefabrik. Ja. Die Chinesen haben auch Volvo gekauft, die dann ab 2020, glaube ich, nur noch Elektroautos aufbringen. Mit dem Hintergrund weiß man auch, was die auch wollen. Und deswegen bremst Deutschland vorsichtig und stellt nicht über Ladestationen auf, weil Deutschland ist, wenn es um die Technologie angeht, führend bei Getrieben, führend bei Verbrennungsmotoren und was sonst noch dazu gehört. Das hat ein Elektromotor alles gar nicht. Deswegen sagt man, wir setzen viel stärker auf Wasserstoff. Da können wir die Infrastruktur halten, da haben wir einen Vorsprung. Und was ja auch immer wieder beklagt wird und was auch die Russen sagen, die Chinesen wollen zwar diese große Trasse bauen nach Europa, aber eben nur von Chinesen soll das geschehen. Was haben wir davon? Und ich würde von Ihnen gerne mal wissen, wie Sie eigentlich die russische Situation einschätzen. Beäugt der Putin dieses Projekt wohlwollend gut oder sagt er, ich muss mit den Chinesen irgendwie zusammenarbeiten, weil ich unter Druck gekommen bin durch die Amerikaner? Wie sieht das Russland?
Also ich denke, dass aktuell die russisch-chinesische Allianz sehr, sehr gefestigt ist. Es gab jetzt gerade einen großen Gipfel in Vladivostok, den die Russen also seit 4 Jahren einmal im Jahr veranstalten. Und dieses Jahr war das Investitionsvolumen, was da ausgemacht wurde, so groß wie noch nie. Und es war eben Shinzo Abe, der Staatschef von Japan, persönlich da. Es war Xi Jinping da. Also es war wirklich bestens besucht. Und dann gab es im Umfeld dessen das größte Militärmanöver, was die Russen seit, ich glaube, überhaupt dem Ende des Zweiten Weltkriegs gemacht haben. 300.000 Soldaten, wenn ich das recht weiß. Und zum ersten Mal waren chinesische Soldaten integriert in das Szenario dieses Manövers, was eine ziemliche Sensation darstellt. Und das ist übrigens im Moment ohnehin eine unglaubliche Dynamik, weil durch diesen Handelskrieg, den Trump jetzt eröffnet hat.
Würden Sie das als Handelskrieg bezeichnen?
Ja, natürlich. Natürlich, ich meine, das ist ein kalter Krieg, der da an der ökonomischen Front ausgebrochen ist. Und Steve Bannon, der Vordenker von Trump, hat das ja auch sozusagen über Jahre hinweg immer wieder betont und ist auch also total begeistert von dem, was Trump da macht. Man muss allerdings sagen, im August ist das Leistungsbilanzdefizit der USA gegenüber China nochmal um 31 Millionen Dollar raufgegangen. Also es funktioniert nicht so ganz, was er sich da vorstellt, wie so vieles, was er sich vorstellt. Was aber passiert ist, dass die Bündnissituation unglaublich in Bewegung gekommen ist. Und das betrifft zum Beispiel das chinesisch-japanische Verhältnis, die eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg ja ein extrem belastetes Verhältnis haben. Und jetzt plötzlich tut sich da in sehr großer Geschwindigkeit sehr, sehr vieles. Indien ist natürlich auch nochmal ein entscheidender Player in der ganzen Sache. Die halten sich da so raus, wollen also mit diesen Konflikten nicht unbedingt zu tun haben. Aber das Handelsvolumen Chinas mit praktisch allen Ländern im eurasischen Bereich steigt kontinuierlich an, in Afrika natürlich, das ist ja auch
ganz ähnlich. Herr Grass, da möchte ich zu Ihnen kommen, weil wir von Bündnissen sprechen. Wir haben ja eine Bank, die deutlich größer ist als die Weltbank, die AIIB. Können Sie mal sagen, wer ist denn da alles dabei bei dieser großen chinesischen Bank?
Ja gut, ich habe mich vor allem das auf die CITIC, auf diese Chinese Investment, das ist ein sehr großer Investitionsfonds, der eigentlich 1918 gegründet worden ist. Und wo Deng Xiaoping, wenn er nach USA ging, 1978, und gesehen hat, dass quasi China lag am Boden. Und dann hat er geschaut, im Westen funktioniert es. Also hat er diesen Investmentfonds gegründet und ist dann auch, hat dann den Ron Jeeren, der das geführt hat, ist dann nach Wall Street rübergegangen und hat dann quasi die Ford und die General Electrics und die ITTs und die alten Players eigentlich reingeholt. Und mit dem haben sie quasi natürlich dann China aufgebaut. Im Endeffekt. Aber ich möchte einen Punkt zu geostrategischen. Oder? Wir hatten ja, wenn man sich jetzt diese One Belt, One Road Initiative sehen, also die Chinesen attackieren quasi mit dem Renminbi, aber auch eben in Öl, aber auch Gold-backed. Und dann haben sie auch diesen BRICS Trading Hub, der ausgebaut wird, ebenfalls in Gold-backed. Also sie attackieren da quasi die Reservewährung. Und zweitens, glaube ich, was die Chinesen verstanden haben, ist natürlich, geostrategisch, die alten Briten mit dem britischen Empire, das war Harold Mackinder, der hat immer gesagt, eben, wer Eurasia, wenn das ein ganzer Markt wird, der zusammenwächst, und der geht ja eigentlich von Lissabon nach Vladivostok, hat die größten Ressourcen, und wer das kontrolliert,
das Herzland.
Das Herzland, richtig. Mhm. Der beherrscht quasi die Welt. Und deshalb war in der Vergangenheit eigentlich immer die Doktrin, teile und herrsche. Also Europa und Asien, das darf nicht zusammenwachsen, und deshalb auch der Kalte Krieg mit den Russen. Also
so müssen wir auch die Ukraine und den Konflikt in der Ukraine bewerten.
Absolut. Ja. Ukraine vielleicht eben, also man braucht natürlich immer einen neuen Markt, kann man wieder Kredite reinpumpen und dann gibt es künstliche Nachfrage, hat vielleicht auch den Hintergrund. Aber ich denke auch dort, eben die Chinesen haben verstanden, weil sie dann Global Player werden möchten, weil Brzezinski, der Geostratege der Amerikaner, hat ja eigentlich quasi den Helft Mackinder kopiert und hat dann gesagt, eben the big chessboard, die große geostrategische Bibel der Amerikaner, war ja auch immer auf diese Politik ausgelegt. Oder? Und die Chinesen, glaube ich, haben kapiert, dass sie das zusammenführen müssen und diese Silk Road, das Beleben des Silk Road, ist an sich noch ein zusätzlicher Angriff natürlich auf die. Und was ist der andere Punkt, den ich noch wichtig finde, ist zum Beispiel eben Iran, Saudi-Arabien, also dieser Bruderkrieg im Nahen Osten. Oder ich glaube, die Russen sind nicht interessiert und die Chinesen sind auch nicht interessiert, dass dieser Religionskrieg weitergeht und dann auch in ihre Reiche hineingetragen werden, weil das destabilisiert das Ganze natürlich auch. Also deshalb sieht man auch diese Allianzen zwischen Russland und China.
Mhm. Wenn ich Sie richtig verstehe, also der ständig in Vorbereitung liegende Krieg gegen den Iran, indem man kurz das Embargo löst, dann können die ihre eingefrorenen Gelder ja abverkaufen. Das haben sie auch gemacht. Sie haben sich ja massiv eingedeckt mit Waffen aus China. Dieser Konflikt, der da befeuert wird, der trifft eigentlich China. Soll eigentlich eben dieses One Road, One Belt Projekt stören, weil man die Atommacht China ja nicht direkt angreifen kann. Ist das eine Geostrategie, die Amerikaner fahren?
Ja, ich denke, das ist auch dasselbe wie der Stellvertreterkrieg in Syrien zum Beispiel. Oder? Mhm. Also wirklich der Nahe Osten, wenn man natürlich den in Unruhe versetzt. Also die One Belt soll ja eigentlich da durchgehen. Oder? Ja. Wenn natürlich das Kriegsgebiete sind, die irgendwo mit westlichen oder mit Militärbasen aus dem Westen dominiert werden, dann hat man natürlich da ein Problem, um das ganze Projekt weiterzutreiben.
Kann man das Projekt verhindern oder kann man es nur verzögern?
Ich denke, man kann es eigentlich nur verzögern. Oder? Man sieht eigentlich, dass wir hatten bisher eine unipolare Welt. Das alles war eigentlich dominiert seit dem Zweiten Weltkrieg durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir sehen, dass eigentlich die Russen mit Putin auch ihren eigenen Weg gehen. Also zumindest Putin, oder? Dass er da sich gegen gewisse Interessen der Amerikaner dagegen stellt. Und dasselbe könnte man natürlich auch den Eindruck bekommen jetzt mit Xi Jinping, weil ja auch seit 2012 hat sich einiges in China verändert, also so ein bisschen die alten Eliten, die quasi sich am Aufbau massiv natürlich auch bereichert haben, eben Power corrupts absolutely, da hat man ein paar Leute rausgenommen und Xi Jinping scheint es da, eben die Frage ist, was ist der Hintergrund? Oder? Mhm.
Sie als Schweizer lieben ja das Dezentrale. Das haben wir in China jetzt ja überhaupt nicht gegeben. Auch mit der Pressefreiheit ist es ein bisschen anders, wenn wir uns erinnern wollen. Da hat ja die Firma Mercedes-Benz ein Produkt, also ein Fahrzeug beworben und stellte sich später raus, diese Weisheit, ein Satz, man möge sich in jede Richtung umblicken, dann würde er das öffnen. Das war ein Satz von dem Dalai Lama. Das findet man heute nicht mehr. Und Mercedes-Benz hat dann auch einen Anruf bekommen, sie mögen das bitte lassen. Chinesen haben sich aber bei Mercedes-Benz mit 10% eingekauft. Also wir sehen eine starke Verflechtung. Ja. Glauben Sie, dass Sie sich, wenn Sie anschauen, wie China auch agiert, dass Sie sich in 10, 20 Jahren den amerikanischen Kapitalismus zurückwünschen werden, weil der dagegen noch soft war?
Ich meine, eben, the enemy of my enemy is not my friend. Und ich bin ein Schweizer. Also das heißt, ich bin natürlich aufgewachsen in ein geistiges Kind der Schweiz. Also das einerseits der Geist und nicht die Materie. Und andererseits natürlich eben, ich liebe den Dezentralismus. Ich liebe Free Speech. Also Meinungsfreiheit ist etwas ganz Wichtiges, hat man auch in der Schweiz mit der direkten Demokratie, ist eigentlich das einzige Land, wo das hat, Liechtenstein vielleicht auch noch, mit einer bisschen anderen Form. Aber wir durften uns immer, eben das ist Kant, oder? Man muss um die Aufklärung, um sich selber, um ein Volk, damit sich ein Volk aufklären kann, muss es miteinander sich austauschen dürfen und sagen und denken, was sie wollen. Und die besseren Ideen werden sich im Endeffekt dann auch, es ist der Ideenwettbewerb, und die besseren Ideen werden sich verbreiten. Und der dritte Punkt natürlich für mich, also das heißt Dezentralismus, natürlich keine Zentralplanung. Und deshalb bin ich immer skeptisch, wenn ich Zentralplanung sehe. Ich hatte auch mit Schweizer Angestellten aus relativ hohen Regierungspositionen, der eine war zum Beispiel Botschafter in China, der hat mir auch mal gesagt, vielleicht ist China ein Modell für die Schweiz, oder? Also man sieht, unter die Zentralplaner, die finden natürlich schon, die sehen halt die positiven Aspekte, und die sehen natürlich auch, das ist ganz wichtig, dass ein paar wenige in charge sind, weil die Leute können das gar nicht selber organisieren, und Wettbewerb, das in gewissen Grenzen. Und natürlich eben der dritte Faktor, das ist Privateigentum. Und ich finde, Privateigentum ist ganz, ganz wichtig, und das ist ja auch etwas, was China jetzt mit den, die haben diese Special Zones aufgemacht, wo man das erlaubt hat. Und auch wenn man jetzt sieht, oder China hat 20.000 Tonnen Gold akkumuliert über die letzten paar Jahre. Also China ist der größte Goldproduzent mittlerweile in der Welt. Aber keine Unze Gold verlässt das Land, das bleibt alles dort. Die Central People Bank of China hat vielleicht 1.800 Tonnen Gold, also relativ Nummer 4 weltweit, aber relativ klein. Aber der Großteil wurde auch, also man hat den Chinesen gesagt, kauf Gold. Und da, also zum Beispiel letztes Jahr haben 617 Tonnen Gold wurden mit Jewelries, also wie sagt man, Schmuck, verkauft. Mhm. Also eben, die Chinesen, die wissen, wir sind da, wir haben die ganze Industrie, wir haben einen riesen Markt, wir haben eine Währung, die jetzt halt noch, die nicht komfortierbar war, wir konnten sie nicht kontrollieren, wir müssen Vertrauen schaffen, deshalb holen wir Gold. Und ob das im privaten Eigentum bleiben wird, der Leute, das wird sich dann in Zukunft herausstellen. Man kann das ja eben, das ist ein anderer Gedanke, das ist der Kommunismus, oder das ist von oben Top-Down-Approach. Und ich bin da natürlich von der Bottom-Up.
Ich komme von unten. Ich möchte, was Sie ansprechen, mal hier ergänzen. Ich glaube, viele, die heute über die Vereinigten Staaten sprechen, und würden sich das Absinken der Vereinigten Staaten ein bisschen mit Häme die Hände reiben, weil die Vereinigten Staaten gerade unter Donald Trump auch schon vorher mit ihren ständigen Kriegen den Menschen so richtig auf den Sender gehen, und wir auch in Deutschland inzwischen auf der Straße und der Presse eine Art Doppelsprech haben. Das sind dann immer humanitäre Kriege, dabei sind es ganz normale völkerrechtswidrige Beutezüge. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch, was sich in China tut, dass da auch neue Technologien, gerade im Bereich IT, Fuß fassen, die dann nach Europa importiert werden können. Also ich möchte mal mit Ihnen, Herr Wolf, über dieses Punktesystem zum Beispiel sprechen. In China gibt es ja auch ein Punktesystem, da begutachtet der Staat quasi den Bürger, sozusagen quasi konditioniert wird. Das könnte ja auch nach Deutschland, das ist ja praktisch eine Vorform von Orwell.
Das ist eine ziemliche Albtraumvision, und die ist eigentlich nur deswegen möglich, weil die Macht in China eben so sehr zentralisiert ist und weil diese kommunistische Partei seit 70 Jahren in der Lage ist, eigentlich alles mit den Menschen zu machen, was sie mit sich machen lassen oder was man mit Gewalt gegen sie durchsetzen kann. Und ich denke, in dem Zusammenhang mal ein ganz, ganz interessanter Faktor ist die Frage der sozialen Ungleichheit. Also ich denke, dass das größte Problem im Moment in der Welt die Frage der sozialen Ungleichheit ist, weil diese Ungleichheit immer ständig weiter angeheizt wird durch unser Finanzsystem und durch unser Wirtschaftssystem. Und diese Ungleichheit ist in China auch gegeben, und zwar in ganz extremem Maße. Also die beiden ungleichsten Länder der Welt sind die USA und China.
Dann sind die sich also ähnlicher, als man denkt?
Insofern ja, als dass der wirtschaftliche Reichtum oder das Vermögen zu einem großen Teil in der Hand von sehr wenigen Leuten liegt. Aber ich glaube, das ist sowieso ein ganz wichtiger Faktor, den wir mal rausstellen müssen. Die Welt wird nicht von den USA beherrscht. Die ist zwar 70 Jahre jetzt, sind die USA die wichtigste Macht gewesen, aber die Welt wird nicht ausschließlich von den USA beherrscht, sondern die wirkliche Macht in der Welt, das sind 2.000 oder 3.000 Familien, die Milliardenbesitz haben. Das sind die wirklichen Besitzer dieser Welt. Weil deren Geld reguliert alles. Die ganzen Regierungen auf der Welt sind nichts anderes als deren Exekutivorgane, die für die arbeiten. Also die amerikanische Regierung ist nichts anderes als ein Exekutivarm, hauptsächlich der Wall Street. Und die Wall Street gehört den reichsten Leuten in den USA, die sich ja auch selbst die eigene Zentralbank geschaffen haben, die Federal Reserve, die auch in den Händen von reichen Familien ist. Und hier, in Deutschland haben wir Familien wie Albrecht und Quandt. In China gibt es Familien wie die von Herrn Ma und so weiter. Das sind die wirklichen Machthaber auf der Welt. Welt. Und die nutzen diese ganzen Unterschiede zwischen den einzelnen Nationen natürlich aus. Da wird zum Beispiel gerade die Steuergesetzgebung, die Tatsache, dass es auf der Welt Steueroasen gibt, das hat alles mit diesem Nationalstaatensystem zu tun, dass man sagt, wir gehen in das Land und wenn das Land uns keine Konditionen bietet, die uns passen, dann gehen wir ins nächste Land. Auf diese Weise ist die ganze Welt erpressbar von diesen ultrareichen Leuten, die ja selber nie in den Fokus treten, sondern das immer über ihre Leute machen lassen. Hauptsächlich heute über die Hedgefonds. Die Hedgefonds sind auch ein ganz interessantes Phänomen. Die sind ja in China genauso groß wie überall. Das Wichtige an diesen Hedgefonds ist, dass diese Hedgefonds, die dürfen die Aufgaben wahrnehmen, die Banken nicht wahrnehmen durften. Deswegen haben alle Banken sich Hedgefonds geschaffen. Auf die Art und Weise ist die Macht der Banken gigantisch erweitert worden. Weil zum Beispiel der größte Hedgefonds ist BlackRock, der zweitgrößte Hedgefonds der Welt ist JP Asset Management. Und die machen genau die Geschäfte, die JP Morgan verboten waren. Auf diese Art und Weise haben die sich ganz neue Quellen des Geldverdienens erschaffen. Und das nicht nur in den USA, sondern weltweit. Mhm. Also die Welt ist eigentlich in der Hand von diesen 2.000 bis 3.000 Leuten, die wirklich über den ganzen weltweiten Reichtum verfügen. Und was wir jetzt erleben, ist eben, dass eine Macht, die 70 Jahre wirklich die führende, die unipolare Macht gewesen ist, dass die langsam zurückgeht und dass eine neue Macht auftritt. Aber das muss man sagen, wenn die Geschichte eines lehrt, dann endet sowas selten friedlich. Mhm. Und wir sehen ja im Moment, wenn man die Regierung von Trump sich anguckt, dass da in der Regierung mehr Militärs drin sind als jemals zuvor, dass der Wehretat höher ist. Wir haben gerade eben auch von Russland und China gehört. Ich glaube, dass Russland und China mit ihren Militärmanövern hauptsächlich auf die Aufrüstung der USA reagieren. Und das ist natürlich, das ist ein Pulverfass, an dem da gezündelt wird. Und ich möchte nicht wissen, wie das ausgeht. Also ich sehe für die nächsten Monate und Jahre wirklich ganz große Gefahren vor uns.
Herr Wolf, ich möchte an dieser Stelle auch mal, weil was Sie besprechen, also eine Strategie der Spannung, möchte ich auch noch auf Nordkorea kommen. Wenn Nordkorea und Südkorea, wenn die sich treffen und versöhnen, also das ist ja kontraproduktiv für diese Politik, der Zoff ist gewollt. Wie viel davon ist denn eigentlich heiße Luft?
Na, ich denke mal, Nordkorea existiert nur deswegen, weil die Großmächte Nordkorea brauchen. Also die USA haben seit dem Zweiten Weltkrieg an 80 Regierungen rumgeschraubt und dafür gesorgt, dass jede Menge Leute aus Regierungsämtern geflogen sind. Also nur mal ein extremes Beispiel, zum Beispiel in Chile hat ihnen Allende nicht gepasst, der wurde dann durch Pinochet ersetzt. Wenn denen der nordkoreanische Diktator nicht gepasst hätte, dann hätten die den längst beseitigt. Aber das ist eine wunderbare Marionette, an der man sich abarbeiten kann. Vor allen Dingen, an der man ganz viel Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in eine falsche Richtung lenken kann. Ich denke, dass Nordkorea im Moment eine Riesenablenkung ist von den wirklichen Problemen, die nämlich sich um den Iran drehen. Ich glaube, dass wirklich die USA dabei sind, einen Krieg gegen den Iran vorzubereiten und dass das ein großer Stellvertreterkrieg gegen China und Russland werden könnte.
Also ich habe ein bisschen Problem damit, wenn man Nordkorea und seinen etwas skurrilen Machthaber als Marionette der USA auffasst. Also erstmal muss man sagen, die Mutter sozusagen dieser Spaltung ist der Koreakrieg, der sozusagen ja mit unserer Fixierung auf den Vietnamkrieg immer so ein bisschen hinten runterfällt, aber im Zuge dieses Krieges ist also alleine Seoul, ich glaube, 11, 12 Mal erobert worden von verschiedenen Seiten, dementsprechend hat es dann auch ausgeschaut hinterher. Und Nordkorea wäre schon lange gefallen, wenn die Chinesen es nicht halten würden. Also ich glaube, dass sich gerade in diesem Nordkorea-Konflikt letzten Endes die zunehmende Macht Chinas zeigt, und zwar deswegen, weil sie insbesondere auf Südkorea mehr und mehr Einfluss gewinnen. Die Handelsverbindungen zwischen beiden Ländern sind enorm, aber sie sind natürlich ungleich. Die südkoreanische Wirtschaft ist im Vergleich zur chinesischen natürlich vergleichsweise klein, auch wenn man sagen muss, die haben inzwischen einen höheren Lebensstandard als wir hier in Deutschland. Ja, die Löhne in Südkorea sind höher als in Deutschland.
Herr Kinner, das müssen Sie mal wiederholen.
Die Löhne in Südkorea sind höher als in Deutschland. Ja? Also unsere südkoreanischen Gäste klatschen ganz begeistert. Und es gab eben eine Auseinandersetzung um dieses Raketenabwehrsystem THAAD, THAAD, wo eben Südkorea gesagt hat, installieren wir für die Amis. Daraufhin haben die Chinesen gesagt, okay, wenn ihr das macht, dann schauen wir mal, wie das eigentlich mit unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit ausschaut. Dann haben sie erstmal den Tourismus nach unten gefahren. Und jetzt hat China, das muss man sich ja immer klar machen, wir reden hier über eigentlich ein Land, das im Grunde ein Kontinent ist. Wir reden hier über 1,4 Milliarden Leute. Wir reden bei ganz Asien darüber, dass einfach zwei Drittel der Weltbevölkerung Asiaten sind. Also das heißt, wenn da wirtschaftlich etwas passiert hat, ist natürlich enorme Ausmaße. Und sie haben es letzten Endes geschafft, Südkorea dann doch klarzumachen, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, jetzt in Konflikt mit China zu gehen. Wenn man sich jetzt den Iran anschaut, ich würde da absolut zustimmen, man muss eigentlich das gesamte Schlachtfeld des US-Imperialismus abgleichen an der neuen Seidenstraßenplanung. Wenn man sich eben anschaut, weil in Afghanistan eben Zustände sind, wo man sagt, da geht es ja zu wie in Afghanistan, kommst du eben heutzutage mit dem Auto nicht mehr gescheit nach Indien durch. Ja? Also das sind, wird ihnen sozusagen durch Chaos,
durch
was da produziert wird, werden da eben Verkehrshindernisse aufgebaut. Jetzt beim Iran ist es natürlich auch genau so, das spielt also strategisch eine enorm wichtige Rolle, auch für die Ölversorgung Chinas, die allerdings auch zum Beispiel sehr viel Öl aus Venezuela holen. Was den Amis natürlich auch überhaupt nicht passt. Ne? Also was haben die Chinesen gemacht? Trump kündigt den Atomdeal mit den Iranern, der auch von der EU mit ausgehandelt wurde und so einseitig aus. 4-5 Tage später gibt es also eine Pressekonferenz in Peking und die chinesische Staatsführung erwähnt weder den Namen Trump noch diesen Atomdeal, sondern sie geben einfach nur bekannt, dass die Eisenbahnstrecke, die von Banjarnur, also in der inneren Mongolei, also dem chinesischen Teil Chinas, über Kasachstan und Turkmenistan nach Teheran führt, jetzt also fertig ist. Eine Strecke von 8.250 Kilometern, ja, also das haben die in 2 Wochen wahrscheinlich gebaut mit 80 Millionen Wanderarbeitern. Ja, auch hier wieder der kleine Verweis, wie bei uns, also Elbphilharmonie, Stuttgart 21 und Berliner Flughafen baulich so voranschreiten und wie das da ausschaut. Ja. Und dann haben sie dadurch die Handelsgeschwindigkeit um 20 Tage verkürzt nach Teheran gegenüber Handelsschiffen. Containerschiffen und haben dann bekannt gegeben, dass sie jetzt als ersten Zug einen Güterzug losschicken, der 1350 Tonnen Sonnenblumensamen nach also man wird ja ganz gerührt, wenn man das hört, ja. Und sagen aber kein Wort über Krieg oder über Trump oder irgendwas. Ja, aber was heißt denn das?
Das heißt, dass die eine andere Diplomatie betreiben.
Ich meine, ich gebe Ihnen absolut recht, dass es gibt sehr, sehr einflussreiche Kräfte, die versuchen, und John Bolton wäre jetzt einer davon, auch Trump in diese Richtung zu kriegen, dass er jetzt da tatsächlich einen Krieg startet, weil diese Leute ja auch einfach wirklich verrückt sind. Und man muss auf der anderen Seite aber sagen, also ein US-Imperialismus, der schon mit Afghanistan und Irak nicht wirklich fertig wird. Also der Iran ist 5-mal größer als der Irak, hat eine viel größere Bevölkerung. Und was machst du dann eigentlich mit dieser Zuglinie, die da reingeht? Also was machst du, wenn es da unter diesen Sonnenblumensamen alles Mögliche drin ist? Also bombardierst du dann chinesische Züge? Und die Russen haben ja auch sehr aktiv jetzt angefangen, sozusagen einen Schutz um den Iran herum zu bauen, der einfach den Preis dann doch hochtreibt für die Amerikaner, da reinzugehen. Und das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ich würde Ihre Besorgnis absolut teilen. Ich glaube, wir leben in enorm explosiven Zeiten, wo auch die Militärpotenziale, die überall also wachsen, natürlich auch im so ein Handelskrieg ist. Wer sagt, dass das nur ein Handelskrieg bleibt, nicht wahr? Und auf der anderen Seite glaube ich aber, die Amis können auch überall nicht mehr so unbedingt, wie sie wollen.
Ja, das große Problem ist, dass die Amerikaner wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, ja, wirtschaftlich und finanziell im Moment. Aber da gibt es einen ganz gefährlichen Faktor, und zwar ist, dass das Erdgas in Amerika, das durch das Fracking gewonnen wird. Ja. Und zwar dieses Erdgas, mit dem wollen die Amerikaner gerne auf den westeuropäischen Markt. Und da treffen sie auf den größten Konkurrenten Russland. Und mit dem wollen sie auf den Weltmarkt. Und da treffen sie auf die größten Konkurrenten Iran und Katar. Mhm. Und wenn man sich das mal anguckt, da wird wirklich was aufgebaut. Über Jahre schon in Amerika werden unglaubliche Kredite vergeben, also in Hunderten von Milliarden von Dollar. An Fracking-Quellen in Texas. In Texas gibt es im Moment also ein Riesenproblem, genügend Arbeiter zu finden, weil immer neue Fracking-Quellen erschlossen werden, obwohl das Fracking im Moment gar nicht richtig sich lohnt, weil der Ölpreis noch nicht hoch genug ist. Aber jetzt muss man sich nur mal vorstellen, dass man tatsächlich im Iran einen Krieg anzettelt. Dann würde der Ölpreis sofort direkt in die Höhe gehen und in dem Moment wäre das Fracking-Öl der USA oder das Erdgas der USA wäre sofort konkurrenzfähig gegenüber Russischem und damit wären die auf dem europäischen Markt. Das war übrigens eines der Themen bei dem Gespräch neulich, als Herr Juncker da in Amerika gewesen ist, ist Herr Juncker ja mit Trump zusammengetroffen. Und das Zugeständnis, was Juncker an Trump gemacht hat, ist, dass in Europa Terminals eröffnet werden für amerikanisches Fracking-Erdgas. Unter anderem hier in Deutschland in Brunsbüttel.
Und unsere Klimakanzlerin hat gesagt, kein Problem, wir nehmen auch gefracktes Gas
ganz
von den Amis.
Ja? Wir holzen auch den Hambacher Forst ab für RWE-Kohle. Das ist alles, also das, was wir Herrn Trump vorwerfen, das machen wir auch. Unsere Energieversorgung basiert ganz stark auf Kohle.
Aber dann machen die Chinesen was anderes.
Ja, ich möchte aber an der Stelle nochmal einhaken, weil Sie zum Thema Fracking gesprochen haben. Man darf nie vergessen, dass es den Amerikaner ja so gar nicht gibt. Das ist auch auch die Machtelite ist nicht homogen, weil man hat auf der einen Seite zwei Menschen, die auf Gewinne aus Fracking spekulieren. Auf der anderen Seite hat sich Amerika ja vor geraumer Zeit entschieden, massiv in regenerative Energien zu investieren. Also wenn man allein die Investition von Apple sieht, ich glaube, $900 Millionen haben sie allein in einen Park investiert. Also der Trend ist auch da. Ich glaube, Vorreiter ist hier Kalifornien. Aber weil Sie von Arbeitern gesprochen haben, möchte ich zu Ihnen kommen, Herr Körner. Wir sehen immer den Chinesen, den es ja auch nicht gibt. Ich meine, jeder fünfte Mensch ist ein Chinese. Das ist ja schon in Deutschland schwierig zu sagen, der Deutsche, gibt es große Unterschiede. Aber in China gibt es eine große aufstrebende Arbeiterklasse, die sich auch nicht alles gefallen lässt. Und wie wir gerade über die Löhne in Südkorea erfahren haben, auch der deutsche Arbeiter kann unter Umständen vom chinesischen Arbeiter lernen. Was denn zum Beispiel?
Na gut, es gibt in China natürlich auch Gewerkschaften und das sind staatlich kontrollierte Gewerkschaften, wie man das so vom FDGB in der DDR vielleicht also kennt. Und die fallen natürlich als tatsächliche Interessensvertretung förmlich aus. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass diese Arbeiterklasse kontinuierlich wächst, einfach durch dieses enorme Industriepotenzial, was da aufgebaut wird, werden also permanent Millionen von Leuten aus eben den ländlichen Gebieten in die Industriezentren gezogen. Und das hat eben eine ähnliche Dynamik, wie wir das in Europa erlebt haben, als eben industrielle Revolution, Städtewachstum so explosionsartig stattgefunden hat, dass dann auch eben unglaubliche Unruhepotenziale da sind. Es gab eben zum Beispiel 2011 eine riesige Streikwelle in den Hauptindustriezentren in China und das Ergebnis waren am Ende eben nicht Massenerschießungen von Streikführern, wie man das sich jetzt vielleicht so vorstellt, sondern das Ergebnis waren 30% Lohnerhöhung. Fast alle Streiks in China sind am Ende wilde Streiks, das heißt nicht von einer Gewerkschaft abgesegnet, was eben allerdings auch an dieser Gewerkschaft liegt. Und ganz viel davon organisiert sich dann letzten Endes eben doch über soziale Medien. Also dieses Thema Internetzensur, ich würde auch da Herrn Wolf völlig recht geben, also wenn man in China vor etwas Angst haben muss, dann ist es eben tatsächlich sozusagen eine digitale Diktatur, die da zum ersten Mal in voller Blüte dann erscheint. Aber gleichzeitig zeigt sich in China auch, wie schwierig es letzten Endes ist, die Gesamtkommunikation von 1,4 Milliarden Leuten so zu kontrollieren, dass sich da nicht eben doch etwas formiert, was man nicht so gerne sieht. Also ich glaube, dass es jetzt aber nicht so ist, es wird ja in westlichen Medien oft so dargestellt, als ob China jetzt von einem Bauernaufstand in den nächsten Großstreik reinrennt. Also ich denke, die Kommunistische Partei sitzt schon relativ sicher im Sattel, weil sie eben auch diesen enormen wirtschaftlichen Aufschwung organisiert hat. Aber ich denke, im Moment ist es schon so, es gibt erkennbare Umgruppierungsprozesse und Konfliktpotenziale. Und das liegt ein bisschen daran, dass der Xi Jinping eben doch in dem überbordenden Selbstbewusstsein, dass sie jetzt also so stark geworden sind, hat er ja eine Hauptmaxime von Deng Xiaoping über Bord geschmissen, weil Deng immer gesagt hat, wir müssen wachsen und wir müssen uns aufbauen, wir müssen aber dabei nach innen schauen, dass wir erstens ein gutes Verhältnis zu den USA behalten und dass wir zweitens nicht versuchen, als Großmacht auf die Weltbühne zu gehen. Und Xi Jinping hat die letzten Jahre eine sehr kräftige und selbstbewusste Rolle da gespielt. Das hat ihn auch im asiatischen Umfeld nicht nur Freunde eingebracht. Und jetzt kommt dieser Handelskrieg von Trump schon für die Chinesen zu eigentlich einem nicht besonders guten Zeitpunkt, weil sie gerade eigentlich versucht haben, so sich ein bisschen umzustrukturieren. Ein paar Probleme, eben gerade zum Beispiel bei den Schulden. Es ist ja auch so, der chinesische Zentralstaat ist nicht besonders verschuldet, aber die Lokalregierungen und die Kantone sozusagen sind enorm verschuldet. Also haben sie da gerade versucht. Jetzt kommt dieser Handelskrieg daher. Das ist für China schon auch ein Druck, den das bedeutet.
Ich möchte an dieser Stelle einhaken zum Thema Zensur oder eben auch Exempel statuieren. Mhm. Wenn, Herr Grass, wenn Sie mal kurz den BAT-Konzern, dazu gehört ja auch Alibaba, beschreiben wollen. Da ist ja der Chef jetzt in den Ruhestand getreten. Mhm. Dafür gibt es Gründe. Es war nicht so, dass er keine Lust mehr hatte. Warum hat der Mann gesagt, ich will nicht mehr?
Also Jack Ma hat sich zweimal politisch geäußert und dann wurde auch zweimal darauf hingewiesen, dass das nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Er hatte da im Privatenumfeld seine Firma aufzubauen etc. Und jetzt hat es geheißen, vor ein paar Wochen erst zurückgetreten. Also ich denke, die ganze Diskussion, was wir, wenn wir natürlich sehen, ich sage mir immer, was steht dahinter? Also Amerika ist nicht so dezentral und nicht freiheitlich und hat nichts mit einer Marktwirtschaft zu tun oder Kapitalismus, weil es braucht freie Märkte. Wir sind eigentlich überall in staatlichen Märkten drin. Wir haben staatliche Regulierungen überall. Wir haben Zölle, wir haben Subventionen, wir haben zentralisiertes Geld, das aus dem Nichts geschöpft wird. Also wir sind da sehr weit weg und zum Teil haben wir die gleichen Akteure, die in Amerika sehr stark waren, die dann aber eben auch in Russland davon profitiert haben, aber ein abgeschlossenes System, weg vom Wettbewerb. Aber ich meine, Ford hat die größten Werke aufgebaut, Gorky zum Beispiel. Und man sieht natürlich auch die Entwicklung. China ist gewachsen, weil der Westen ist gekommen, oder? Also Mao hat es ja versucht und dann 78 mit Deng Xiaoping und gesehen hat, es funktioniert nicht und rundherum ist da die Blüte aufgetaucht. Dann haben sie den Westen reingeholt natürlich, oder? Und jetzt sind wir eigentlich, die älteste Strategie ist eigentlich immer Teil und Herrsche. Und ich bin jetzt nicht da der Amerikaner-Basher oder ich finde Russland super gut oder China. Also ich denke, das Schlimmste für einen zentralisierten Staat ist natürlich immer der eigenständig denkende Mensch. Und diese Strategie von Teile und Herrsche, es gibt ja nicht nur eine Meinung, sondern es gibt ja unterschiedliche Aspekte. Wenn ich ein Glas anschaue, dann sehen Sie was anderes als ich. Also es gibt da verschiedene Perspektiven. Und da haben wir uns extrem weit davon entfernt. Natürlich vor allem in den Massenmedien, oder? Da gibt es eigentlich nur noch dass diese Shouting-Matches, also man sich gegenseitig anschreit und dann sagt, ich habe recht und ich habe recht. Und ich denke, da müssen wir eigentlich, die Leute müssen sich überlegen, können wir da davon weggehen? Gibt es unterschiedliche Meinungen? Können wir das austauschen? Können wir unterschiedliche Meinungen haben und einverstanden zu sein, dass man nicht einverstanden ist? Weil das ist eigentlich, wie wollen wir das lösen in der Zukunft, oder? Weil eben wir gehen von unipolar zu multipolar und wie das der Herr Wolf gesagt hat, in der Vergangenheit wurde das mit Krieg gelöst oder mit großen Bürgerkriegen oder immer massive, gewalttätige Revolutionen oder Ausbrüche. Und ich hoffe natürlich, dass das heute anders gemacht werden kann, weil natürlich auch mit dem Internet haben wir quasi die Gutenberg-Presse. Oder es gäbe kein FM ohne Internet. Es gäbe nicht Leute wie uns, dass man irgendetwas publizieren kann, man schickt das aufs Internet. Also die Vielfalt, oder? Sie haben die Kontrolle über die Informationskanäle verloren. Und das führt eigentlich zur Aufklärung, weil es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Aspekte gibt und nicht mehr nur Leute, die sagen, Ich bin auf der Seite, sondern Leute, die versuchen abzuwägen und sich seine eigene Meinung zu bilden und dann zu schauen, okay, wie gehen wir vorwärts? Mhm. Und ich als Schweizer natürlich sage, wir sind so tief eingefahren, oder? Wir haben verschiedene zentralisierte Modelle grundsätzlich, haben ein bisschen andere Flavors, haben eine ganz andere Kultur. Ich bin der Meinung, wenn jemand einen kommunistischen Staat machen möchte oder eine kommunistische Kanton, zum Beispiel in der Schweiz, wenn die Leute das möchten, dann soll sie es machen. Dafür muss der andere Staat auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel etwas Kapitalistisches. Oder wir machen es jeden Morgen, wenn man sich sieht, muss man irgendwie, ich weiß nicht, die sozialistische Hymne singen und nur dann kannst du bei uns auch wohnen. Dann soll das wirklich gemacht werden dürfen, oder? Das ist der Wettbewerb, den wir wieder brauchen. Und heute haben wir eigentlich keinen Wettbewerb mehr, sondern es sind eigentlich nur festgefahrene globale Gebilde und da müssen wir quasi ausbrechen und schauen, okay, Dezentralismus ist die Dezentralisierung der Macht und dann eben Free Speech, das ist das, was uns derzeit verloren gehen könnte, es wird immer schwieriger und natürlich ja, ich stehe morgen auch auf, weil ich gehe Geld verdienen, damit ich mir was kaufen kann oder dass ich mich selber meine Lebensqualität verbessern kann oder meinen Lebensstandard. Also brauchen wir Privateigentum. Mhm. Und in einer kommunistischen, in einem zentralistischen System ist es natürlich extrem schwierig, auch eine Marktrechnung aufzustellen, weil es gibt ja keine freien Preise, oder? Man muss, so die Sowjetunion hat sich immer am Westen orientiert, weil die haben dann eigentlich quasi vorgegeben, was da Öl kosten könnte und was Nickel kosten könnte, oder? Weil sie hatten selber ja keine Preisfindung, weil das war ja zentral geplant.
Aber Herr Grass, ich möchte Sie als Schweizer fragen, vielleicht können Sie mir das erklären, weil ich habe darauf keine wirklich schlüssige Antwort. Was hat denn China mit der Kommunistischen Partei anders gemacht als die UdSSR, wo die Kommunistische Partei ja dazu geführt hat, dass dieses Land sich selbst zerlegt hat? Warum hat sich China nicht zerlegt? Was haben die anders gemacht? Können Sie mir das sagen?
Ja, ich meine, China ist natürlich oder zuerst die Kulturrevolution natürlich, oder? Also quasi auch die Grundidee, also wenn man sich ja Marxismus anschaut, das ist ja quasi, der Kapitalismus ist so ein Übergang, wurde aber auch von Marx definiert. Oder er hat ja eigentlich gesagt, was Kapitalismus bedeutet. Aber dann gibt es ja auch diese hegelische Dialektik, wo man sagt, eben das Teilen und Herrschen, oder man projiziert, also China wollte ja quasi mit der Kulturrevolution die alte Bourgeoisie alles umwandeln. Also man schafft diesen geschliffenen kommunistischen Menschen, das war eigentlich so der Dream. Und dann vielleicht eben, man reagiert so, jeder, wenn ich ihn was frage, dann reagiert er eigentlich so, wie ich mir das vorstelle. Oder? Und das beschafft man eigentlich, indem man die Leute verändert mit diesen Konflikten, und dann wird daran geschliffen quasi, oder? Und wenn ich jetzt China anschaue, ja, ich meine, die Russen haben früh angefangen, die wollten auch die Weltmacht, die wollten quasi auch ihre Expansion oder ihre Art des Kommunismus expansiv und exportieren, die Weltrevolution, oder? Lenin, Stalin grundsätzlich. Und die Chinesen waren eigentlich viel mehr nach innen orientiert. Mao wollte zuerst diese Kulturrevolution, und dann Deng Xiaoping hat das im Endeffekt im 78 geändert. Und das ist ein viel jüngeres.
Aber die Frage ist ja, als eben der Ostblock kollabiert ist, Anfang der 90er Jahre, warum ist China nicht mit kollabiert? Mhm. Und es gab ja die Auseinandersetzung mit den dramatischen Szenen auf dem Platz des Himmlischen Friedens, und eigentlich war ja die Erwartung, als dann die Sowjetunion kollabiert ist, jetzt ist China sozusagen das Nächste, und das genaue Gegenteil ist passiert. Und ich denke,
aber es gab noch nicht viel um die Zeit, oder?
Naja, ich denke, es
90ern, das war dann der große Aufschwung, also da wurde dann massiv die Direktinvestitionen raufgefahren.
Einen großen Unterschied, und das ist erstens mal, die Russen haben ja dann völlig aufgemacht und haben also ein neoliberales Schockprogramm sich da verordnen lassen, was zu dem totalen Zusammenbruch
der Industrie geführt hat. Also Strukturanpassungsprogramme, dritte Weltmodell letztendlich übernommen.
Ja. Das war eine Ausbeutung.
Eine unglaubliche Verarmung der Bevölkerung, und man hat auch letzten Endes ja den eigenen Staat völlig ausverkauft, und jeder amerikanische Unternehmer konnte also machen, was er wollte, das ungefähr.
Ja. Aber das war die russische Elite im Endeffekt.
Und die Chinesen haben eben sehr viel vorsichtiger agiert. Und ich glaube, das muss man insgesamt sehen. China ist ein Land, das sehr langsam plant und seine Schritte setzt. Ich meine, als Deng Xiaoping gesagt hat, wir öffnen uns jetzt für den Weltmarkt, haben sie das so gemacht, dass sie eben erstmal 5 Sonderwirtschaftszonen ausgewiesen haben und gesagt haben, da in diesem kontrollierten Bereich experimentieren wir jetzt mal. Und er hat dieses schöne Bild benutzt, ja, wir müssen sozusagen unseren Weg finden, wie wenn man barfuß durch einen Fluss läuft und mit den Sohlen die Steine fühlt. Ja, ganz vorsichtig fühlen, was klappt nicht und so weiter und so fort. Und sie haben eben dann auch 89, 90 nicht sofort gesagt, hurra, westliches Kapital, kommt alle rein. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben ihre Staatsfinanzen wieder geordnet und geschaut, dass der Zentralstaat wieder mehr Geld bekommt von den Steuereinnahmen, sozusagen der Anteil an den Zentralstaat zunimmt, und haben dann eben sehr langsam sich geöffnet. Und ich glaube, dass wir wirklich ein Problem haben, dass wir, wenn es jetzt zum Beispiel so um Individualismus spielt, ja jetzt hier in der Diskussion sozusagen hinter der Fläche eine große Rolle, ja, der chinesische Staat und so weiter, also das sind Sachen, die historisch wirklich eine andere Zuweisung haben. Also wenn man sich eben den chinesischen Staat anschaut, der hat praktisch vor 1000 Jahren schon mal einen ganz klaren Schnitt gemacht, wo alle anderen konkurrierenden Machtzentren in der Gesellschaft beseitigt wurden. Es gibt in China keine Kirche, die dir reinredet. Die gab es auch im 15. Jahrhundert nicht. Du kannst in China als Kaufmann oder Industrieller sagenhaft reich werden. Und die Kommunistische Partei wird das zulassen, wie überhaupt an dieser Kommunistischen Partei natürlich sehr wenig noch kommunistisch ist. Aber in dem Moment, wo du anfängst, ein alternatives Machtzentrum zu bilden oder anfängst, dieser Regierung reinzureden, gibt es zwei Stufen. Entweder du verschwindest oder du wirst umgebracht. Das ist also eine ganz klare, übersichtliche Regelung, die auch sozusagen durch Handlungen dann hinterlegt ist. Ja. Und das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass der chinesische Staat eher sozusagen ein paternalistischer Staat ist. Der Staat hat sozusagen auch diese Dienstleisterrolle. Ich helfe dir als Unternehmer.
Ja, wenn du noch meine Pfeife tanzt.
Wenn das ist, ja, und das Korruptionsgeflecht ist natürlich eben genau, entsteht das auch sozusagen dadurch. Ja. Und ich glaube schon, dass wir da eine viel klügere Regierungskunst auch am Start haben. Man muss sich einfach mal klar machen, Konfuzius, Mencius, Lao Tse, das ist so 2000, 2500 bis 500 vor Christus spielt das also alles geistig sich ab. Das ist die, China hat eine eigene Antike. Und wir sind jetzt natürlich, es sieht ja alles auch so westlich aus. Man sieht diese Städte, die fahren auch mit dem Auto rum und man denkt sich, Mensch, die werden jetzt genau wie wir. Aber das war das, was ich habe 1,5 Jahre in Tokio gelebt und das war das, was ich irgendwie nie so richtig unter meinen Hut bekommen habe. Es sieht alles unheimlich westlich aus und es fühlt sich total anders an. Und du hast zum Beispiel in dieser gigantischen Stadt Tokio mit 30, 40 Millionen Leuten diesen Ballungsraum Situationen, wo die aufeinander aufpassen, die Leute. Oder du fragst also jemanden nach dem Weg, der rennt mit dir eine Dreiviertelstunde da durch die Gegend, bringt dich genau dahin, wo du hin musst. Und ich glaube, dass wir die Andersartigkeit Chinas nicht unterschätzen dürfen, wenngleich auch klar ist, das ist jetzt nicht 1:1 Konfuzianismus, der da abläuft. Ja, aber zum Beispiel, was die Rolle der Kultur angeht, die Rolle von Intellektuellen, das ist die eine freie Stelle, die dieser hochzentralistische Staat in den letzten 2000 Jahren immer freigelassen hat. Er hat ein gewisses Maß an intellektueller Debatte zugelassen, wo man dann auch offen diskutieren durfte, was läuft hier falsch, wie sollten wir das machen. Das war zum Beispiel in den letzten 10, 20 Jahren die Umweltdiskussion. Ja, wo sehr viele Leute immer mehr gesagt haben, wir müssen da endlich was machen. Und der Staat lässt das zu, weil er sagt, irgendwo brauchen wir eine Quelle auch der Erneuerung. Ja, und wenn wir über die Unterschiede von China und den USA reden, muss man sagen, also 97% aller Elektrobusse weltweit fahren in China umeinander. Die weltweite Waldbilanz ist fast ausgeglichen. Und das liegt einfach daran, dass China wirklich Tausende von Hektar und wirklich enorme Flächen bewaldet. Sie haben auch
Sie haben auch viel zerstört.
Also Sie haben
China
auch viel
hat ein massives Umweltproblem geschaffen und
Fläche, und da kommt,
ist eben hergekommen.
Und das ist eben völlig abgefahren. In diesem 100-Jahres-Plan, den Sie mal aufgestellt haben, ist eben wirklich auch die Idee schon drin, dass Sie sozusagen in der Phase der Industrialisierung unglaublich viel natürliche Ressourcen verbrauchen und unheimlich viel Schaden anrichten, ja, um dann danach mit diesem Wohlstand das wieder zu reparieren. Und das tun Sie im Moment mit einer Entschlossenheit, wie Sie es dann halt auch, wenn Sie was anpacken, machen Sie es ja auch.
Herr Wolf, sieht Herr Kirner das alles zu positiv in China?
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich
ganz, ich sehe es nicht so positiv. Ich denke, es ist ziemlich anders.
Ich möchte mal zurückkommen erstmal auf den Fall von der Sowjetunion. Also ich denke, die Sowjetunion ist deswegen in sich zusammengebrochen, weil sie zu sehr auf Rohstoffe gesetzt hat, insbesondere aufs Erdöl. Weil die Sowjetunion ist zusammengebrochen wegen des damals sinkenden Erdölpreises. Die haben dann versucht, noch ihre Satellitenstaaten auszubeuten, indem sie von denen zu hohes Geld verlangt haben für das Erdöl. Also da sieht man, was die unter sozialistischer Solidarität da verstanden haben, die Herrschaften da, ne? Aber ich denke, dass China eben diesen Zusammenbruch der Planwirtschaften überlebt hat, hat vor allem damit zu tun, dass eben damals ganz brutale Maßnahmen durchgesetzt wurden von Deng Xiaoping. Und zwar diese 5 Sonderwirtschaftszonen, das sind Niedriglohnsektoren mit ganz enormen Vergünstigungen für ausländische Investoren. Ich meine, was die Chinesen damals gemacht haben seit 1978, ist nichts anderes, als die haben ihre eigene arbeitende Bevölkerung der Welt als Billiglöhner angeboten. Das ist der Hintergrund. Und deswegen kann ich das nicht besonders positiv beurteilen. Und ich sehe auch nicht, dass sich das ganze Schiff in irgendeine positive Richtung bewegt.
Chinesische Oberschicht schon, weil man macht heute nicht mehr billiges Spielzeug, sondern heute ist die Wertschöpfungskette auch bei Hightech bleibt im Land. Das ist das Problem, was der Westen ja mit China letztendlich hat.
Richtig, ja.
Ich denke, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen einer moralischen Bewertung der Sache und das, was sozusagen an Leben für die Leute rauskommt, und die Frage eben, wie gewachsen ist diese wirtschaftliche Situation, die wir jetzt da haben. Ja? Und diese Niedriglohnsektoren, dass das übel war, ist keine Frage, aber der Kapitalismus ist nirgends ohne extreme Ausbeutung und ehrlich gesagt auch nirgends mit Demokratie entstanden.
Ich möchte an dieser Stelle kurz ergänzen, erstens, dass es klar war, dass wir in diesen 70 Minuten der Sendung den Deckel nicht zubekommen. Es gibt übrigens auch schon Sonderwirtschaftszonen in Italien, wo die Chinesen dann sagen, Produkte herstellen und da steht drauf Made in Italy, dabei ist es nur umverpackt in Italy. Also ein Großteil des Tomatenmarks aus Italien kommt aus China zum Beispiel. Aber lassen Sie uns zum Schluss dieser Sendung nochmal auf Deutschland gucken. Herr Wolf, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, wo sehen Sie denn
Vorteile und Nachteile, die Deutschland aus dieser aktuellen Situation, wo man nicht genau weiß, wie sich das entwickelt zwischen China und Amerika. Wo sehen Sie Vor- und Nachteile? Wie würden Sie agieren? Was sehen Sie als Chancen, was sehen Sie als Gefahren?
Also für Deutschland ich würde nicht in die Verlegenheit kommen, irgendwo in der Regierung zu sitzen. Weil ich, wie gesagt, ich halte Regierungen für nichts anderes als die Exekutivausschüsse der Finanzelite. Und ich bin nicht auf der Seite dieser Finanzelite, auf keinen Fall.
Dann sprechen Sie als Bürger.
Ich spreche als ganz normaler Bürger und da sehe ich einfach nur, dass unsere Regierung im Moment versucht, aus diesen Spannungen selbst für sich Kapital zu ziehen, indem sie Deutschland wieder als Großmacht etabliert. Ich meine, da sehe ich eine ganz große Gefahr drin, dass plötzlich von dem deutschen Selbstbewusstsein wieder gesprochen wird, und zwar von CDU-Politikern genau wie von SPD-Politikern oder anderen, dass die versuchen, auch in den Kriegen jetzt plötzlich sich da wieder einzumischen. Wir haben ja jetzt gerade dieses Angebot von Herrn Trump gehabt, dass Deutschland in Syrien bei den Angriffen mitmacht. Da haben ja die Politiker in Berlin großenteils gleich freudestrahlend Ja gesagt. Also ich glaube, dass wir in einer Situation leben, die gefährlich ist und dass unsere Regierung hier dieses böse Spiel auch mitspielt.
Mhm. Das heißt, dass man eben, wenn zwei sich streiten, sind wir der Dritte, der sich da freut, statt zu sagen, dazu, die Idee ist schlecht.
Ja, also wir sind der Dritte und versuchen eben unseren Teil dabei rauszuholen und selbst ein Stück von dem großen Kuchen mit abzuschneiden. Mhm. Aber nicht im Interesse eben der einfachen Bürger, sondern wieder im Interesse des großen Geldes und vor allem, muss man ja sagen, im Interesse der Rüstungsindustrie.
Warum benutzen Sie, wenn Sie über militärische Maßnahmen reden, nie das Wort Verantwortung?
Ich?
Ja. Das ist ja der offizielle Jargon, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen.
Ja, genau. Ja, das ist lächerlicher Doublespeak. Also das haben wir bei Orwell schon gesehen. Das hat mit Verantwortung hat das überhaupt nichts zu tun. Das hat was mit Großmachtpolitik zu tun und das hat vor allen Dingen mit der Finanzelite zu tun. Wenn Sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Aktien gekauft haben und wenn Sie damals sich konzentriert haben auf Rüstungsaktien, dann haben Sie das Fünffache an Gewinn gemacht, als wenn Sie andere Aktien gekauft hätten. Mhm. Also Rüstung ist ein lohnendes Geschäft und ist das größte Geschäft weltweit. Und Rüstung lebt davon, dass junge Menschen sich gegenseitig umbringen, angeordnet von älteren Menschen.
Die sich aber kennen, die Älteren, während die Jungen sich nicht kennen.
Ganz genau.
Herr Körner, von Ihnen vielleicht ein doch etwas erheiterendes Schlusswort, wenn Sie das geben können. Wo sehen Sie Chancen und wo sehen Sie Nachteile, speziell für Deutschland aus der aktuellen Situation?
Also erstmal, glaube ich, wenn man die globale Situation anschaut, sind wir auf jeden Fall auf einem vielfältigen Weg nach unten. Und da ist eben diese ökologische Frage natürlich ganz vorne mit dran, wo man sagen muss, auch während China natürlich da, also mit Solarindustrie und allem Möglichen sehr viel versucht, bauen sie natürlich anderswo auch sehr viele Kohlekraftwerke. Das Zweite ist, Klassengesellschaft ist immer scheiße. Ja, also ganz allgemein gesagt, es gibt keine Klassengesellschaft in der Weltgeschichte, wo man sagt, da hast du als normale Bevölkerung super gelebt. Das war total toll im römischen Imperium, irgendwie, wenn du da als Legionär rumgeflitzt bist oder sowas. Ja? Und insofern ist natürlich auch dieser chinesische Kapitalismus alles, was wir da an gesellschaftlichen Entwicklungen erleben, jetzt nicht irgendwie die positive Utopie, wo wir alle sagen, so, wenn die Welt sich entwickelt, dann ist alles gut. Auf der anderen Seite, wir haben gerade 500 Jahre hinter uns, wo christliche, westliche Nationen die gesamte Welt beherrscht haben. Und es war eben wurscht, dass wir viel weniger waren als alle anderen. Das waren wir ja schon immer. Es war ja noch nie so, dass wir die Mehrheit waren. Aber wir hatten halt das Maschinengewehr und die hatten Pfeil und Bogen und dann ist es halt wurscht, ob da 5000 Leute stehen und du bist zu fünft. Und diese Situation hat sich jetzt verändert. Und ich denke, wenn man über Demokratie redet, ist es überhaupt gar keine Frage, dass der chinesische Staat nicht demokratisch ist. Das ist ja also offensichtlich. Ein Freund von mir, der als Journalist gerade in Peking ist, sagt auch, der Druck der Sicherheitsorgane auch im Alltagsleben ist im Moment so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Du wirst an jeder U-Bahn, an jedem U-Bahn-Eingang kontrolliert und gefilzt und so weiter. Also es ist sicherlich jetzt kein sozusagen freiheitliches Projekt, was da läuft.
Zustände wie in Bayern.
Zustände wie in Bayern unter Franz Josef Strauß. Es ist kein fortschrittliches Projekt, aber wenn man sich eben anschaut, auch historisch, kein Land hat seine kapitalistische Entwicklung mit Demokratie veranstaltet. Also wir hatten zu dieser Zeit einen Kaiser und ein Dreiklassenwahlrecht. Wir hatten absolut keine Demokratie. Ja, die USA hatten formell eine Republik und es war irgendwie demokratisch, aber es gab kein Frauenwahlrecht, es gab Sklaverei etc. pp. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt schon auch ein bisschen diese Doppelmoral des Westens, dass wir immer da nach China zeigen und sagen, schau mal, wie schrecklich undemokratisch das ist und was die mit den Tibetern machen und mit den Uiguren. Und das ist natürlich alles auch wahnsinnig schlimm. Bloß muss man in vielen Fällen sagen, das sind genau die Dinge, die haben wir in den letzten 500 Jahren halt alle schon erledigt. indigene Bevölkerungen in dreistelliger Millionenzahl abschlachten, den Wald überall roden, wie blöd. Also das haben wir halt alles schon hinter uns. Und jetzt sagen wir zu den Entwicklungsländern, betrifft ja nicht nur China, ihr müsst jetzt den ökologischen Vorreiter machen beispielsweise. Ja? Und deswegen, also für mich ist es an sich schon eine Weiterentwicklung, wenn nicht ausschließlich dieser US-Imperialismus und dieser westliche Block sagt, wo es in der Welt lang geht. Wie friedensliebend ein China, das dann eine Großmacht sein wird, am Ende ist, wird sich dann zeigen. Aber was wir veranstaltet haben, das wissen wir schon. Und ich glaube deswegen, die Gefahren sind enorm, ist gar keine Frage. Und das Einzige, was diese Gefahren am Ende beheben kann, ist eben nicht ein Staat, ein anderer Staat, eine Großmacht oder eine andere Großmacht, sondern ist einfach 7,6 Millionen, Milliarden Leute auf diesem Erdball, die inzwischen in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, die deswegen auch in der Lage sind, miteinander sich zu organisieren. Und entweder wir schaffen es, diese Milliardenmasse der Weltbevölkerung als politisch handelndes Subjekt auf die Waage der Weltgeschichte zu bringen, oder es wird halt so ausgehen, wie es immer ausgeht, wenn irgendwelche irrsinnig gewordenen Elitenspinner anfangen, ihre größenwahnsinnigen Projekte auszupacken.
Vielen Dank. Herr Grass, als Schweizer, was sehen Sie an Riesenchancen auf dem Aufstieg Chinas und wo sehen Sie Gefahren?
Die großen Chancen, eben, also ich weiß nicht, was China uns in Zukunft bringen wird. Ist es, wenn jetzt, ich glaube auch nicht, dass sich das Modell auf die ganze Welt aus... Ich glaube nicht an diese One World Order zum Beispiel, aber irgendwann müsste es übernehmen und dass das irgendwie konsolidiert wird. Von dem sprechen ja die Politiker schon lange, jetzt aus dem Westen, jetzt spricht man halt auf der anderen Seite. Ich hoffe, dass sich eben... Der Mensch ist nicht ein, in erster Linie ist es ein Wirtschaft, wir sind ein handelndes Individuum. Also wir handeln frei und in eigenen Interessen. Wir sind nicht ein politisches Subjekt, das jetzt irgendwie, eben Politik ist immer natürlich die Unterwerfung des Menschen unter den Menschen, oder? Die Herrschaft des Menschen über den Menschen. Und das, ich hoffe nicht, dass wir in diese Richtung weitergehen werden. Also, und deshalb, die Leute sollen sich schauen, was China bringt in Zukunft. Oder? Aber wir in Europa sind genau, wir sind in der Mitte. Mhm. Und ich hoffe, dass wir eher Richtung Sezession gehen. Oder? Ich glaube auch nicht, die Europäische Union ist irgendwie ein Modell, das zukunftsträchtig ist. Das wurde uns als Peace Project verkauft. Es geht im Endeffekt nur um Machtzentralisierung und dann Umverteilung politische. Also wir haben zwei Klassen von Menschen heutzutage, grundsätzlich. Wir haben eine steuerzahlende Klasse und wir haben eine von Steuergeldern lebende Klasse. Oder? Und wenn ich Deutschland anschaue, sind wir glaube ich, bei 16% netto Steuern zahlen. Also, und das ist wie ein Indianerstamm. Oder? Wenn Sie nur noch Häuptlinge haben, aber keine Indianer mehr, dann funktioniert das auch nicht. Also wir müssen Sezession, wir müssen unterschiedliche Meinungen diskutieren können, wir müssen auch aber dann den Ort schaffen, wo wir das im Wettbewerb austragen können. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ein maoistisches Baden-Württemberg richten und die in Baden-Württemberg finden das cool, dann soll man das machen. Und wenn jemand sagt, ich möchte ein was auch immer für ein System dort und dort errichten, wir brauchen diesen Wettbewerb wieder. Und ich glaube einfach nicht, dass wir in dieser eben Macht korrumpiert absolut, das ist, denke ich, der falsche Weg. Wenn wir da hingehen, dann werden wir weiterhin uns gegeneinander bekämpfen. Und ich glaube, der große Vorteil, wenn ich jetzt Europa anschaue, ist natürlich, wir hatten natürlich auch die Ideen und wir hatten die Aufklärung. Oder? Das war eben auch, und Deutschland war bis 1871 im Endeffekt ein sehr heterogenes Gefüge, natürlich mit Monarchien etc., dass dann eigentlich durch Bismarck abgeschafft worden sind. Aber es war ja auch nicht, oder die Industrialisierung, die kam ja relativ spät, aber Europa hat gezeigt, es gibt freie Ideen, es gibt die Aufklärung, wir haben die Kirche vom Staat getrennt. Und Amerika, also je mehr man West eigentlich geht, war ja immer die Grundmotivation, es wird doch freier werden. Die kleinste Minorität ist der eigenständig denkende Mensch. Oder der Mensch als solches. Und USA war eigentlich, der Grundgedanke war, Trennung der Religion von allem, Neustart, wir schaffen einen freien Markt. Und ich meine, die Princeton University hat eine Studie rausgegeben vor ein paar Jahren, hat gesagt, USA ist eine Oligarchie. Also das hat sich verändert. Oder? Und jetzt ist es eigentlich an uns, sich zu überlegen, ja, stimmt das jetzt, stimmt das nicht? Kann ich da Research machen? Wie kann ich mir meine eigene Meinung bilden, ohne dass ich jetzt sagen muss, ich bin China-Fan und ich bin Amerika-Fan oder ich finde Russland gut, sondern dass man wirklich sagt, okay, lass uns die besseren Ideen diskutieren und dann dezentralisieren, Und das war eigentlich das Erfolgsmodell der Schweiz. Deshalb haben wir es zu einem großen Wohlstand geschafft. Und auch wir sind massiv unter Druck. Und wir sind umgeben, umzingelt von irgendwelchen politischen, zentralistischen Gebilden, die uns eigentlich da die, den Knüppel oder die Kavallerie schicken möchten.
Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Ja. Herr Grass, ich bedanke mich ganz herzlich auch für Ihr Schlusswort. War die erste Ausgabe von Zur Sache. Ein Riesenapplaus für Claudio Grass aus der Schweiz, Florian Körner aus Bayern und Ernst Wolf aus Berlin. Herr Grass, Herr Körner und Herr Wolf, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Das war die erste Ausgabe von Zur Sache. Das Thema: Greift der Drache nach der Pole Position? Ich glaube, er hat es längst getan. Schauen wir mal an, wie dieses Experiment ausgeht. Und lassen wir uns immer wieder nicht von anderen einreden. Wir wären ohnmächtig. Wir können uns einmischen. Wir haben Mittel. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.